Wir sind im zweiten Buch Mose, noch immer, wahrscheinlich die vorletzte Woche. Und wir sind im Kapitel 28. Wenn ihr eine Bibel braucht, borgt euch bitte eine aus. Wir werden heute einen längeren Abschnitt lesen. Das Kapitel 28 ist ein relativ langes. Hilft auf jeden Fall, wenn ihr mitlesen könnt. Wir haben über das Heiligtum Israels gesprochen die letzten Wochen. Über dieses Bundeszelt mit dem Vorhof, alle Einrichtungsgegenstände besprochen. Machen wir bitte nochmal das Bild rein. Davon genau, so hat es ausgesehen. Und wir haben darüber gesprochen, dass es ein Bild ist für Jesus, dass es ein Bild ist für den Weg, wie wir erlöst werden können, auch ein Bild für den Leib Christi, für das Reich Gottes für uns. Und es bleibt eigentlich noch eines übrig, was wir noch nicht behandelt haben aus diesen Kapiteln, und das sind die Priester, beziehungsweise der hohe Priester. Über die wollen wir heute und nächstes Mal sprechen, die Menschen, die im Heiligtum gedient haben. Das sind Bilder für Jesus, unseren Priester, unseren Hohepriester, und auch ein Bild für uns. In Hebräer 3, Vers 1 heißt es: Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Er ist unser Hohepriester. Jesus ist der Mittler zwischen uns und Gott. Er tritt für uns ein beim Vater. Und ihr habt ja alle diese letzte Woche Hebräer 9 und Hebräer 10 gelesen. Da habt ihr gesehen, dass Jesus alles ist eigentlich in diesem Bild. Der Hohepriester, das Opfer, das Heiligtum, spricht alles von ihm. Im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 wird aber auch über uns gesagt, dass wir ein königliches Priestertum sind. Also wir sind Priester für Gott. Das ist unsere Stellung im Reich Gottes, das ist unsere Berufung. Wir alle haben einen Job, jeden Tag. Es ist die Frage natürlich, was ist ein Priester? Im Wesentlichen ist ein Priester erstmal ein Diener Gottes. Auch ein Diener zum Wohle anderer. Er hilft anderen Menschen in ihrer Gemeinschaft mit Gott. Im Heiligtum haben sie das getan durch Opfer. Priester damals waren im Wesentlichen Metzger, die Opfer geschlachtet haben. Haben sich auch um den Leuchter und den Schaubrotetisch im Heiligen, im Bundeszelt gekümmert. 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Also wir sind auch dieses Haus, der Leib Christi ist jetzt Gottes Wohnhaus, ist jetzt Gottes Heiligtum. Aufbauen als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Also offensichtlich, wir sind keine Metzger mehr heute, zumindest die meisten von uns. Und für die, die Metzger sind, hat es keine geistliche Bedeutung mehr, keine Anbetung von Gott. Wir bringen geistliche Opfer, da heißt es als Gottespriester. Was sind diese geistlichen Opfer? Wir können ein paar Dinge in der Bibel finden. Wir können natürlich zuerst an Römer 12, Vers 1 denken, wo es heißt: Ich ermahne euch, Brüder, durch die Ermahnungen Gottes, eure Leiber, das heißt euch selbst, darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also es ist unser Opfer, wenn wir uns Gott hingeben, wenn wir für Gott leben, wir sind lebendige Opfer. Im Römer 6 heißt es: Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend für Christus Jesus. Oder in Christus Jesus, Entschuldigung. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass es seinen Begierden gehorche. Stellt auch eure Glieder, Hände, Beine, Denken und so weiter, der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also, das können wir jeden Morgen tun, dass wir uns bewusst Gott zur Verfügung stellen als sein Werkzeug. Gott, ich will heute für dich leben. Hier sind meine Glieder, hier sind meine Hände, hier sind meine Beine, hier ist mein Mund, das, was ich sage, hier ist mein Denken, mein Intellekt. Soll dein Werkzeug sein heute, um dich zu ehren, um das zu tun, was dir gefällt. Zweitens, in Philipper 2 spricht es über das Opfer und den Dienst eures Glaubens. Also wir wollen voll Glauben, im Gottvertrauen leben, und Glaube ist wieder was Aktives, was Praktisches, also praktischer Dienst an anderen. Dann haben wir drittens im Hebräerbrief Kapitel 13, im Vers 15, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also das ist auch ein Opfer von uns, Lobpreis, Anbetung, dass wir uns zu ihm bekennen, dass wir ihn bekennen, von ihm reden zu anderen. Dazu sind wir berufen. Jeder einzelne Christ hat Teil an dem Missionsbefehl, einfach weiterzuerzählen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Und im Hebräer 13, Vers 16, das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Hier haben wir noch zwei Opfer. Wohltun oder einfach Gutes tun, könnten wir sagen. Das ist unser Opfer für Gott. Jesus hat sogar gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, einem eurer Mitmenschen, besonders den Geschwistern getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann ist hier von Mitteilen die Rede. Das hat was mit Geben zu tun, mit Teilen. Erstmal, dass wir das Evangelium, das gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, nicht für uns behalten, sondern dass wir es weitergeben. Aber wir Christen sind auch darüber hinaus zu einem Lebensstil berufen, dass wir nicht Nehmer sind, sondern dass wir Geber sind. Also jeder Christ sollte ein Geber sein für das Reich Gottes. In der Bergpredigt hat Jesus gesagt, Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Und dann hat er gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also, du bist berufen, du hast eine tägliche Mission. Und die tägliche Mission ist, Gott Ehre zu bringen. Einfach Gutes zu tun, einfach Licht zu sein. Die gute Nachricht verkündigen in Worten und in Taten. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt als Gemeindeleib versuchen, Geld zusammenzulegen, um der Petra zu helfen, dann sehen das vielleicht Leute von außerhalb und sagen, wow, das ist mal was anderes. Ihr Christen seid irgendwie anders. Ihr seid nicht so habsüchtig, so egoistisch, so materialistisch wie ich, sondern ihr seid frei. Freigebig, frei zu geben. Ihr könnt loslassen. Ihr seid nicht versklavt von eurem Zeug oder eurem Geld. Oder wenn der Leib Christi international zusammenhilft, um syrische Christen zu unterstützen und sie dann mit ihren Nachbarn teilen, die Jesus noch nicht kennen, dann ist es ein Licht. Dann sagen die Leute, wow, das ist was, das sind wir nicht gewohnt. Da ist was anders, wow. Ihr habt was, was wir nicht haben. Und das ist unser Licht. Und Jesus hat im Johannesevangelium gesagt, daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Also praktische Liebe, das ist unser Kennzeichen, unser Markenzeichen. Das sollte es zumindest sein. Könnt selber weiterdenken, was das konkret bedeuten kann. Von mir aus für eine neue Mama Essen kochen oder zu beten für einen entmutigten Bruder und ihn ermutigen. Oder nett zu sein zu dem Arbeitskollegen oder dem Schulkollegen, der irgendwie uncool ist und von den anderen gemobbt wird. Oder von mir aus einkaufen gehen für den alten Nachbarn oder die alte Tante besuchen gehen, die einsam ist, einen Flüchtling zum Essen einladen. Hey, das ist Licht, es strahlt Jesu Liebe aus und es ist nicht kompliziert, ein Licht zu sein. Also ganz einfach, wenn du Gelegenheit hast, nett zu sein oder was Gutes zu tun, dann tu es einfach im Namen Jesu. Und bet jeden Tag, dass Gott dir die Augen öffnet und dann nutzt diese Gelegenheiten. Der Pastor John hat am Dienstag darüber gesprochen. Denkt ihr an diesen Film noch, der war sehr eindrücklich. Es gibt viele kleine Gelegenheiten, jeden Tag einfach was Gutes zu tun, einfach nett zu sein, freundlich zu sein zu anderen Menschen. Und das ist deine Mission. Das ist dein Gottesdienst. Unser Gottesdienst hört ja nicht auf, wenn wir hier Gemeindegebäude rausgehen. Der geht weiter. Unser ganzes Leben ist Gottesdienst. In Matthäus 25 erzählt Jesus ein Gleichnis über das letzte Gericht. Und da sagt er, der König wird zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Und dann sagt Jesus, denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt, ihr begleitetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und dann haben die geantwortet und gesagt, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisen dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und begleiteten dich? Und wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und Jesus sagt, der König aber wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also Dienst an anderen Menschen, besonders unseren Geschwistern gegenüber, ist ein Gottesdienst. Ist ein ganz konkreter Liebesdienst an Jesus. Also wenn du dich fragst, wie kann ich Jesus lieb haben, das ist eine gute Möglichkeit. Was ihr anderen getan habt, habt ihr mir getan, sagt Jesus. Also es ist unsere Berufung als Priester heute. Das sind unsere geistlichen Opfer. Und so mit der Grundlage, lasst uns jetzt in unseren Text gehen und sehen, was wir lernen können über uns als Priester und unsere Mission. Auch über Jesus natürlich. Lasst uns lesen hier im Kapitel 28, Vers 1. Du aber lass deinen Bruder Aaron und deine Söhne mit ihm aus der Mitte der Söhne Israel zu dir herantreten, damit er mir den Priesterdienst ausübt, Aaron, und mit ihm Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Also Aaron war der ältere Bruder von Mose und seine Söhne, die hat Gott auserwählt, die Priester zu sein in Israel. Und dann mit der Zeit haben diese Familien sich vermehrt und war ein bisschen zu eng im Heiligtum, dass alle gleichzeitig da Dienst taten. Und dann mit der Zeit gab es verschiedene Abteilungen von Priestern, die sich abgewechselt haben, den Dienst auszuüben. Und jetzt wird als nächstes das ganze Kapitel lang die Klamotten, die Bekleidung von diesen Priestern beschrieben. Lass uns die nächsten paar Verse lesen hier. Vers 2. Und fertige heilige Kleider für deinen Bruder Aaron an, ihm zur Ehre und zum Schmuck. Du sollst zu allen reden, die ein verständiges Herz haben, das ich mit dem Geist der Wahrheit erfüllt habe, und ihnen sagen, dass sie die Kleider Aarons machen sollen, um ihn zu heiligen, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Also alle Begabten sollten diese Kleidungsstücke herstellen. Dies aber sind die Kleider, die sie anfertigen sollen. Eine Brusttasche und ein Ephod und ein Oberkleid, einen Leibrock aus gewirktem Stoff, einen Kopfbund und einen Gürtel. Diese heiligen Kleider sollen sie für deinen Bruder Aaron und für seine Söhne anfertigen, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Ist euch eine Phrase aufgefallen in diesen paar Versen, die ein paar Mal wiederholt wird? Ja, wenn wir Bibel lesen, das sollte uns immer auffallen. Wiederholungen. Genau. Super, Holger. Also dreimal wird es gesagt in diesen ersten fünf Versen, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Ich denke, das ist mal ein wichtiger Punkt. Unser Dienst ist nicht an Menschen, sondern zuallererst für Gott. Das ist unser Fokus. Kolosserbrief heißt es, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also es ist wichtig, dass wir unseren Dienst mit der richtigen Motivation tun. Und dann sehen wir diese verschiedenen Kleidungsstücke, die waren aus denselben Materialien gefertigt, Farben, die wir auch im Heiligtum finden, vor allem in diesem Priesterschurz, den wir uns gleich ansehen werden. Mach mal das nächste Bild rein. So hat es ungefähr ausgesehen. Im Vers 4 werden diese Bekleidungsstücke aufgezählt. Da haben wir zuerst das Ephod. Das Ephod war eine Schürze, eigentlich könnte man sagen, mit zwei Steinen auf der Schulter, mit einem Gürtel, der aus demselben Material gefertigt war. Das sehen wir hier beschrieben, ja, ab Vers 5, lesen wir weiter bis 14. Und dazu sollen sie das Gold, den violetten und den roten Purpur, den Karmesinstoff und den Byssus nehmen, also dieselben Materialien, die wir auch im Heiligtum schon gesehen haben. So sollen sie nun das Ephod aus Gold, violettem und roten Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssus in kunststücker Arbeit machen. Es soll an seinen beiden Rändern zwei zusammenfügbare Schulterstücke haben und man füge es mit ihnen zusammen. Und der Gurt, mit dem es angelegt wird, der sich oben befindet, soll von gleicher Arbeit und aus einem Stück mit ihm sein. Aus Gold, violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirnten Byssus. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israel darauf eingravieren. Sechs ihrer Namen auf dem einen Stein und die sechs übrigen Namen auf dem anderen Stein nach der Reihenfolge ihrer Geburt. In Steinschneidearbeit als Siegelgravur sollst du die beiden Steine stechen nach dem Namen der Söhne Israel. Mit goldenen Einfassungen umgeben sollst du sie anfertigen. Dann setze die beiden Steine oben auf die Schulterstücke des Ephods als Steine der Erinnerung für die Söhne Israel. Und Aaron soll ihre Namen auf seinen beiden Schultern tragen vor dem Herrn zur Erinnerung. Weiter stelle goldene Einfassungen und zwei Ketten aus reinem Gold her. Als Schnüre sollst du sie herstellen in Seilerarbeit und die seilförmigen Ketten an den Einfassungen befestigen. Also guckt euch das Bild an, dann wisst ihr, wovon er hier gesprochen hat. Also eine Schürze, erstmal mit zwei Steinen auf den Schultern. Da waren die Namen der Stämme Israel eingraviert in diese Steine. Ich glaube, das spricht davon, dass Jesus, unser Hohepriester, sein Volk trägt. Und wir wissen, Jesus hat unsere Sündenlast getragen. Vielleicht ist es auch ein Symbol für Autorität oder für Vollmacht. So, wenn man Uniformen heute denken von der Polizei oder vom Militär, die Sternchen, die sie auf der Schulter tragen, vielleicht spricht es auch davon. Natürlich, Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Er will der Herr sein in unserem Leben. Und dann das zweite Teil, was hier beschrieben wird, ab Vers 15, ist die Brusttasche. Und mache die Brusttasche für den Rechtsspruch in Kunststickerarbeit. Wie die Arbeit des Ephods sollst du sie anfertigen, aus Gold, violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssus sollst du sie machen. Viereckig soll sie sein, doppelt gelegt, eine Spanne ihre Elle und eine Spanne ihre Breite. Und besetze sie mit eingesetzten Steinen, vier Reihen von Steinen, eine Reihe Karneol, Topas und Smaragd, die erste Reihe, die zweite Reihe Rubin, Saphir und Jaspis. Und die dritte Reihe Hyazinth, Achat und Amethyst. Und die vierte Reihe Türkis und Onyx und Nephrit, was immer das ist. Mit Gold sollst du sie einfassen in ihren Einsetzungen. Die Steine sollen also den Namen der Söhne Israel entsprechen, 12 an der Zahl entsprechend ihren Namen. In Siegelgravur soll sie hergestellt werden, jeder seinem Namen entsprechend für die 12 Stämme. Mache an der Brusttasche gedrehte Ketten in Seilerarbeit aus reinem Gold. Und zwar sollst du an der Brusttasche 2 goldene Ringe anbringen, indem du die beiden Ringe an den beiden oberen Enden der Brusttasche befestigst und die 2 goldenen Schnüre an den beiden Ringen an den Enden der Brusttasche befestigst. Die beiden anderen Enden der 2 Schnüre aber sollst du an den beiden Einfassungen befestigen und sie so an den Schulterstücken des Ephods befestigen an seiner Vorderseite. Also wie wir es gewohnt sind, sehr detailliert beschrieben, wie sie es genau machen sollen. Und stelle 2 andere goldene Ringe her und befestige sie an den beiden unteren Enden der Brusttasche an ihrem Rand, der dem Ephod zugekehrt ist, auf der Innenseite. Dann mache noch 2 goldene Ringe und befestige sie unten an den beiden Schulterstücken des Ephods, an seiner Vorderseite, dicht an seiner Zusammenfügung mit den Schulterstücken oberhalb des Gurts vom Ephod. Und man soll die Brusttasche von ihren Ringen aus mit einer Schnur von violettem Purpur an den Ringen des Ephods befestigen, damit sie über dem Gurt des Ephods liegt und die Brusttasche sich nicht von der Stelle über dem Ephod verschiebt. So soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. Also diese Brusttasche war schön, war bestückt mit 12 Edelsteinen, in die wiederum die 12 Namen der Stämme Israels eingraviert waren. Also der hohe Priester hatte Gottes Volk nicht nur auf seinen Schultern, die Last des Dienstes, sondern er hatte Gottes Volk auch auf seinem Herzen. Und nur so können wir eigentlich auch die Lasten von anderen tragen. Kennt sicher diese Geschichte von dem kleinen Mädchen, das einen großen Babyjungen trägt und jemand, der sieht, wie sie sich abmüht, fragt sie, ob sie nicht müde ist und sie sagt, er ist nicht schwer, er ist mein Bruder. Und wie ihr wisst, können Menschen manchmal mühsam sein. Nicht immer unbedingt einfach zu tragen oder manchmal auch zu ertragen. Sicher könnt ihr in eurem Leben an den einen oder anderen eher mühsamen Menschen denken und wahrscheinlich denkt der eine oder andere an dich gerade. Wir sind auch nicht immer die Einfachsten, ne? Und der einzige Weg, wie wir andere tragen können, ohne zu ermatten und ohne bitter zu werden, ohne frustriert zu werden, ist, dass wir sie auf dem Herzen tragen. Also jammert nicht über sie, sondern betet für sie. Bete, dass Gott dir sein Herz gibt für den mühsamen Bruder, die mühsame Schwester, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, wer immer dir gerade das Leben ein bisschen schwer macht. Im 1. Korinther 13, im Hohelied der Liebe im Neuen Testament, heißt es im Vers 7 über die Liebe, über Gottes Liebe, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Denk dran, wie sehr Jesus dich liebt, obwohl du ihm große Sündenlast aufgebürdet hast, die er ans Kreuz getragen hat. Und dann denk dran, wie sehr Jesus diesen Menschen auch liebt, der dir gerade schwierig ist vielleicht. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus für dich getan. Für dich mühsamen Menschen und für den mühsamen Menschen in deinem Leben gerade. Und er hat das getan, als wir noch seine Feinde waren. Also ist eigentlich noch größere Liebe. Und diese Brusttasche spricht zuallererst von Jesu Liebe für sein Volk, für dich und für mich. Er hat dich auf seinem Herzen. Du bist ein Edelstein für ihn. In Matthäus 13 hat Jesus in einem Gleichnis ein ähnliches Bild gebraucht. Da hat er gesagt, das Reich der Himmel gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Ich glaube, das spricht von dir und mir. Du bist diese Perle. Jesus hat alles gegeben, um dich zu kaufen. Du bist sein Edelstein, könnten wir auch sagen. Er hat dich auf dem Herzen. Er ist tief verliebt in dich. Er ist besorgt um dich. Er trägt dich auf seinem Herzen. Und vielleicht sprechen diese unterschiedlichen Edelsteine auch von der Vielfalt, von der Unterschiedlichkeit im Leib Christi. Und das fordert uns auch oft heraus. Oder dass manche Geschwister so anders sind, als wir sind. In ihrer Persönlichkeit, in ihren Begabungen, in ihren Herangehensweisen, die ticken so anders. Na, bete, dass Gott dir diesen Edelstein zeigt in dem anderen. Jeder ist ein Edelstein. Jeder einzelne Mensch hat etwas, das wir schätzen können. Auch jede Gemeinde hat etwas, das wir schätzen können. Also versuch durch diese vielleicht erstmal irritierende Fassade hindurch den Edelstein zu sehen. Andere Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Jesus sieht viel besser als wir. Er sieht das Herz und bete, dass Gott dir da die Augen öffnet. Das hilft uns, Barmherzigkeit zu haben und, wie gesagt, dem anderen auf dem Herzen zu tragen, nicht nur auf den Schultern. Jesus schätzt dich und Jesus schätzt auch alle anderen Menschen. Also, so soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. Fürbitte ist ein Akt der Liebe. Also wenn Gott dir eine Familie oder einen Hauskreis, einen Jugendkreis, irgendwelche Schäfchen von Gottes Volk anvertraut hat, ist vielleicht der wichtigste Dienst von dir, sie im Gebet vor den Herrn zu bringen. Und das ist, was Jesus mit uns macht. Er tritt jetzt gerade beim Vater für uns ein und wir dürfen füreinander eintreten. Vers 30, in die Brusttasche für den Rechtsspruch, aber lege die Urim und die Tumim, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er vor den Herrn hineingeht. So soll Aaron den Rechtsspruch für die Söhne Israels beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Und wir wissen nicht genau, was das waren, die Urim und die Tumim, oder wie die ausgesehen haben. Manche glauben, dass es ein schwarzer und ein weißer Stein war, sozusagen als Lose in dieser Brusttasche drin. Urim bedeutet so viel wie Licht oder Wahrheit und Tumim bedeutet so viel wie Vollkommenheit, oder Luther hat es mit Recht übersetzt. Aber wir wissen ganz einfach nicht wirklich, was es genau war und wie das genau funktioniert hat. Aber irgendwie hat Gott durch diese Dinge zu dem Hohenpriester gesprochen und ihn geführt. Hat ihm geholfen, Recht zu sprechen, gerecht zu richten. Gott wollte sein Volk führen. Das will er heute immer noch. Und eigentlich, wenn wir das nachlesen oder in unsere Konkordanz eingeben, diese Urim und Tumim wurden nur sehr sporadisch erwähnt eigentlich im Alten Testament, deswegen wissen wir eigentlich auch nicht viel davon. Wahrscheinlich haben ab der Zeit von David oder ein bisschen früher Samuel vor allem die Propheten diesen Dienst übernommen. Interessant ist, im Neuen Testament sehen wir zu Beginn eigentlich eine ähnliche Parallele, wo sie am Anfang der Apostelgeschichte die Lose werfen, um den Judas zu ersetzen als 12. Apostel, und das Los fällt dann auf den Matthias. Aber dann in der Apostelgeschichte kommt der Heilige Geist auf die Gemeinde und dann hören wir nie wieder davon, dass sie gelost haben, um Gottes Willen herauszufinden. Sie wurden offensichtlich vom Geist Gottes geleitet durch prophetische Worte. Auf jeden Fall, wie auch immer, unser Hohepriester Jesus ist immer für uns verfügbar. Er ist immer im Bilde. Er ist das Licht der Welt, er ist die Wahrheit in Person. Und Jakobus sagt uns, wenn ihr Mangel an Weisheit habt, wenn euch an Weisheit mangelt, so bittet Gott, der allen willig gibt, und es wird ihm gegeben werden. Er hat uns hier ein ganzes Buch voll Weisheit und voll Offenbarung gegeben. Deswegen studieren wir dieses Buch. Und das ist bei weitem der häufigste und klarste Weg, wie Gott zu uns spricht. Und natürlich auch durch Jesus. Jesus ist das Wort Gottes in Person. Also diese Frage, die manche auf diesem Bändchen haben, WWJD, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Das ist eine gute Frage. Wenn wir uns das fragen in jeder Situation, dann werden wir schon sehr viel Weisheit haben von oben. Als drittes sehen wir ein Oberkleid, über das dieser Priesterschurz, dieses Ephod, getragen wurde. Vers 31. Mache das Oberkleid des Ephods ganz aus violettem Purpur. Seine Kopföffnung soll in seiner Mitte sein. Das ist praktisch, ne? Sonst wäre die irgendwie so. Und einen Rand in Weberarbeit soll es ringsum an seiner Öffnung haben. Wie die Öffnung eines Lederpanzers soll sie für ihn sein, damit es nicht einreißt. An seinem unteren Saum sollst du Granatäpfel aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff anbringen. Ringsum an seinem Saum und zwischen ihnen ringsum goldene Glöckchen. Erst ein goldenes Glöckchen, dann einen Granatapfel und wieder ein goldenes Glöckchen und einen Granatapfel ringsum an dem Saum des Oberkleides. Und Aaron soll es anhaben, um darin den Dienst zu verrichten. Und der Klang soll gehört werden, wenn er ins Heiligtum hineingeht vor den Herrn und wenn er herausgeht, damit er nicht stirbt. Also ein Kleid, könnte man sagen, ein Oberkleid aus violettem Purpur, manche übersetzen es mit blauem Purpur, vielleicht spricht es vom Himmel, von der Göttlichkeit Jesu. Und dann interessant, unten dran an dem Saum waren Glöckchen. Also die Leute konnten von außen hören, wenn der Hohepriester sich bewegt hat, im Heiligen oder im Allerheiligsten. Und dann haben die Juden die Tradition entwickelt, dass sie ein Seil an das Bein von Hohepriester gemacht hat, wenn der stirbt. Es konnte keiner reingehen, dann konnten sie ihn rausziehen. Wenn sie nichts mehr gehört haben, dann haben sie ihn rausgezogen, wenn er irgendwas versemmelt hat da drin. Und dann zwischen diesen Glöckchen waren Granatäpfel aus Stoff gefertigt. Keine Ahnung, warum die dran waren. Vielleicht waren das sozusagen der Puffer zwischen den Glöckchen. Und dann als viertes sehen wir ein Stirnband. Vers 36. Wir schaffen das, wir kommen da durch dieses Kapitel. Und stelle aus reinem Gold ein blumenförmiges Stirnblatt her und graviere darauf mit Siegelgravur ein Heiligkeit dem Herrn. Das hänge an eine Schnur aus violettem Purpur, sodass es sich am Kopfbund befindet. Also er hatte so einen Turban, Kopf umwickelt und darauf kam dieses Stirnblatt. An der Vorderseite des Kopfbundes soll es sein. So sei es auf der Stirn Aarons, damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge trage, die die Söhne Israel heiligen werden bei allen Gaben ihrer heiligen Dinge. Und es soll beständig an seiner Stirn sein, zum Gefallen für sie vor dem Herrn. Also Heiligkeit dem Herrn. Jesus war die Heiligkeit dem Herrn. Er war Gott völlig hingegeben, völlig abgesondert. Das ist eine Bedeutung von heilig. Aber er war auch perfekt und heilig in diesem moralischen Sinne. Er war völlig rein, er war völlig sündenlos. Deswegen konnte Jesus unsere Schuld sühnen. Unser perfektes Opferlamm sein, unser Mittler, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und wir können im Gegenzug dann begleitet sein, wir geben ihm unsere Schuld und wir können begleitet sein mit seiner Gerechtigkeit, heißt im Neuen Testament. Seiner Heiligkeit, seinem sündenlosen Leben, das uns zugerechnet wird. Diese Platte Heiligkeit im Herrn sollte auf der Stirn sein. Woran denken wir oft, wenn wir an die Stirn denken? Wofür könnte das ein Symbol sein? Nein, wir machen das manchmal. Wir machen oder so, Woran denken wir da? Genau, aber es hat mit unserem Denken zu tun. Der tickt nicht richtig oder so, der hat einen Vogel, ne? Da passt irgendwas nicht da oben in seinem Denken. Hat nicht alle Tassen im Schrank. Also Heiligkeit dem Herrn spricht von den Gedanken. Jesus hat heile Gedanken über dich und mich. Er will unser Bestes. Und natürlich sagt der Herr auch uns, seid heilig, denn ich bin heilig. Dem Wort heilig ist das Wort heil drinnen. Heil, ganz, in Ordnung. Wenn wir heilig sind, dann sind wir heil. Sünde zerstört, Sünde verringert. Heiligkeit macht ganz, macht heil, macht glücklich. Und das soll hier von unseren Gedanken sein, sozusagen. Das ist eine wichtige Wahrheit. Jede Sünde oder auch jede gute Tat beginnt in unseren Gedanken. Wenn wir heilige Gedanken haben, dann werden wir heilende Worte und Taten haben. Wenn wir unheilige Gedanken haben, dann vielleicht perverse, kritische, negative, dann werden wir entsprechende Frucht in unserem Leben bringen. Deswegen kommt unserem Denken, unserem Sinn eine ganz große Bedeutung zu in diesem geistigen Kampf, in dem wir sind. Wir können sagen, wie wir denken, so werden wir auch leben. Also achtet auf euer Denken. Sagt nicht, das ist nicht so schlimm, weil das ist ja nur in meinem Gedanken. Das ist verborgen, das kann ich laufen lassen. Nee, gar nicht. Denn wenn es da drin ist, wird es irgendwann rauskommen und sichtbar sein in deinem Leben. Also dein Gedankenleben, dein Herzenleben, dein Innenleben ist essentiell. Jesus hat uns gesagt, da beginnt alles. Jesus hat gesagt, das, was im Herzen ist, das kommt aus dem Mund heraus. Also wenn jemand schlecht redet oder schlechtes Tun siehst, sagen wir ein Kind oder dich selbst, dann ist es eigentlich nur ein Symptom. Und du weißt, die Ursache ist, dieser jemand denkt schlecht über jemand anderen oder denkt falsch über sich oder andere oder über Gott oder Menschen. Deswegen müssen wir da ansetzen im Denken. In den Sprüchen 4 wird uns gesagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also behüte dein Herz, behüte deine Gedanken, was in deinem Inneren abgeht, was du in deinen Gedanken zulässt, was du dir anschaust, was du dir anhörst, was du hier auf der Festplatte speicherst. Der Herr sagt uns, erneuert euer Denken. Seid nicht gleichförmig in derselben Form wie diese Welt. Römer 12 steht das, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Wohlgefällige, das Gute und das Vollkommene. Kolosser 3, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also Gottes Gedanken, Gottes Prioritäten und die finden wir in seinem Wort hier. Philipper 4, Vers 8. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Darüber denkt nach. 2. Korinther 10, da sagt Paulus, wir zerstören falsche Gedankengebäude. Und er sagt, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Also wir alle brauchen so einen kleinen Wächter da oben, der die Gedanken beobachtet. Und er sagt, okay, der Gedanke ist gut, den kann ich weiterdenken und oh nee, das ist nicht so gut. Du bist neidisch, du bist eifersüchtig, nee, das ist nicht liebenswert, das ist nicht gerecht, das ist nicht rein, das ist falsch. Also WWJD, was würde Jesus denken? Lade Jesus ein in dein Denken. Wenn wir lernen, unsere Gedanken durch die Kraft des Heiligen Geistes zu beherrschen, wenn wir lernen, diszipliniert und ausgerichtet zu sein in unserem Gedankenleben, dann wird sich unser Leben ganz radikal zum Guten ändern. Das ist ein Riesenschritt in unserer Heiligung. Wenn wir nur an Äußerlichkeiten herumdoktern, an Verhalten, Verhaltenstherapie, Gesetzlichkeit, das wird es nicht bringen. Zumindest nicht alleine bringen. Wir brauchen eine Herzenstherapie, wir brauchen eine Gedankentherapie. Denkt da auch dran als Seelsorger oder als Ratgeber, als Erzieher, als Jüngermacher. Wichtig ist eine Einstellungsänderung. Das Wort Buße bedeutet zuallererst umdenken. Also ein Beispiel. Sagen wir, mein Sohn kickt meine Tochter, weil sie ein größeres Stück Kuchen bekommen hat als er und sagt vielleicht, ich hasse dich. Ich habe gehört, das soll vorkommen in Familien. Also völlig theoretisches Beispiel. Anderen Familien natürlich. Aber in dem Fall würde es nicht langen zu sagen, hey, nein, tu das nicht, tritt deine Schwester nicht, sei nicht zur Lena. Das würde nicht weit genug gehen. Die Frage ist, was denkst du gerade, mein Sohn? Vielleicht ist er eifersüchtig. Vielleicht denkt er, Papa liebt meine Schwester mehr als mich. Ist nicht wahr, aber vielleicht denkt er das. Vielleicht denkt er, ich verdiene dasselbe. Gleich großes Stück. Das ist unfair. Vielleicht denkt er, ich bin besser. Ich bin wichtiger. Ich sollte das größte Stück haben. Na, das sind die Dinge, die müssen wir ansprechen. Damit müssen wir umgehen. Und es ist vielleicht auch eine ganz tolle Übung, mal ganz bewusst auf deine eigenen inneren Monologe zu achten und mal dir selber zuzuhören. Probier das mal als Projekt. Was denkst du denn den ganzen Tag so? Was geht denn da ab in deinem Denken? Was geht denn da ab in deinem Herzen? Da kann vielleicht ein echter Knackpunkt sein für Dinge in deinem Leben, mit denen du kämpfst. Aber ich bin froh, dass Jesus, mein Hohepriester, gute Gedanken über mich hat. Ich denke an Jeremia 29, da bekommen wir so einen Einblick in Gottes Gedankenleben über sein Volk. Und es war rebellisch zu der Zeit. Aber da sagt er durch den Propheten Jeremia, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu gewähren. Gott denkt gut über uns. Da bin ich froh. Vers 39, als letztes haben wir einen Leibrock in der Bekleidung, die Unterwäsche sozusagen. Den Leibrock aber webe aus Byssus gemustert und mache einen Kopfbund aus Byssus. Dazu sollst du einen Gürtel in Buntwirkerarbeit anfertigen. Auch den Söhnen Aaron sollst du Leibröcke machen und Gürtel für sie anfertigen und hohe Turbane sollst du ihnen machen zur Ehre und zum Schmuck. Und du sollst deinen Bruder Aaron damit bekleiden und seine Söhne mit ihm. Dann sollst du sie salben und ihnen die Hände auflegen oder bleiben erst da mal stehen. Also Unterwäsche sozusagen, das Untergewand aus Leinen gefertigt, vielleicht weißes Leinen, steht für Gerechtigkeit, für Vollkommenheit. Jesus war vollkommen. Aber dann auch der Hohepriester wurde damit bekleidet, aber auch die Priester, die Söhne des Hohenpriesters mit weißem Leinen. Also das gilt für uns. Die sind ein Bild für uns. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, mit seiner reinen Weste. Wenn du in Christus bist, dann bist du ein Heiliger. Das ist deine Position vor Gott. Deswegen schreibt der Paulus seine Briefe immer an die Heiligen in Korinth von mir, also obwohl die alles andere als heilig gelebt haben. Die hatten große Probleme. Aber in Christus bist du 100% gerecht vor Gott. Du bist in ihm. So wie die Banane, die ich heute Morgen gegessen habe, in mir ist. Und ihr seht sie nicht, Gott sei Dank. Wäre nicht schön. Ihr seht nur mich. Ich bin schön. Wir sind in Jesus. Der Vater sieht uns in ihm. Bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir im Austausch Gottes Gerechtigkeit werden können. Also von unserer Position vor Gott sind wir schon gerecht in Jesus. Aber weil das so ist, soll es auch praktisch in unserem Leben sichtbar werden. Und wir haben letzte Woche über verschiedene Werkzeuge gesprochen, die Gott gebraucht, um uns Jesus ähnlich zu machen, uns zu heiligen. Nehmt euch von heute noch mit, dass unser Denken eine ganz wesentliche Rolle dabei spielt. Vers 41, du sollst deinen Bruder Aaron damit begleiten und seine Söhne mit ihm. Dann sollst du sie salben und ihnen die Hände füllen und sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Hier sehen wir drei wichtige Dinge für den Priesterdienst. Erstens sollten sie salben mit Salböl. Das ist in der Bibel immer ein Bild für den Heiligen Geist. Also erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir können nicht aus eigener Kraft dem Herrn dienen. Zumindest nicht lange, ohne dass wir frustriert und genervt und ausgebrannt sind. Und Gott erwartet es auch nicht von uns. Gott will uns zurüsten. Gott will durch uns dienen. Wir dürfen sein Leib sein, sozusagen der Handschuh, den er sich anzieht, den er gebrauchen kann. Aber er versorgt das Leben, er versorgt die Kraft. Das ist ganz wichtig. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, lauft nicht gleich los, aus eigener Energie sozusagen, sondern er hat ihnen gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr Kraft von der Höhe empfangen werdet. Und er hat ihnen gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Aber Gottes Kraft, wir dürfen uns immer wieder danach ausstrecken, immer wieder um neue Erfüllung und Zurüstung durch den Heiligen Geist bitten. Zweitens lesen wir, sie sollten ihm die Hände füllen. Offensichtlich mit dem, was er braucht, das Werkzeug für den Priesterdienst. Gott wird uns versorgen, das hat er uns versprochen. Wenn Gott dich zu etwas beruft, dann wird er dich auch immer versorgen, es zu tun. Wenn du deinem Kind sagst, geh den Garten umgraben, dann schickst du ihn nicht mit leeren Händen, oder? Sondern mit einer Schaufel oder einer Hake. Genauso ist unser himmlischer Vater. Vertraue ihm. Er wird dich versorgen mit dem, was du brauchst für deine Berufung. Drittens, heiligen. Bedeutet so viel wie aussondern, einsetzen, vielleicht auch freistellen für den Dienst in dem Sinn. Wir wissen, das hat er getan durch andere Menschen, durch das Volk Gottes, durch den Zehnten, den der Leib gegeben hat sozusagen. Aber auch heiligen, moralische Reinheit, Absonderung von aller Unreinheit. Wie gesagt, Gott sagt uns, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir wollen nach Heiligkeit streben, sodass der Herr uns vollkommen gebrauchen kann. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres als einen Diener des Herrn, einen Christ, einen Priester, der schön eingekleidet ist äußerlich, der schön kananäisch reden kann, auf den ersten Blick so ein super heiliger Pharisäer ist, aber nicht geheiligt ist in seinem Herzen. Und dann kommt es natürlich irgendwann raus, der denkt schlecht und dann redet er schlecht, wenn er den Mund aufmacht, lästert ab über andere, prahlt, geht vielleicht unheilig mit den Schwestern um, ist nicht geistlich gesinnt, sondern weltlich gesinnt, ein Materialist wie alle anderen. Gottesdienst super heilig, unter der Woche schlägt er die Frau und raucht und sauft und kifft und flucht mit den Arbeitskollegen und macht perverse Witze und baggert Frauen an und dann im Gottesdienst wird dann das Heiligenscheinchen aufgesetzt. Hey, das wird kein gutes Zeugnis sein. Das wird nicht funktionieren. Ein Diener Gottes soll heilig sein. Und unser Leben spricht lauter als unsere Klamotten, als äußere Schein, den wir oft so vorgeben. Deswegen ist wichtig, dass wir ehrlich sind mit Gott, auch untereinander. Da hat niemand was davon, wenn wir als Pharisäer herumlaufen mit Mäntelchen und jeder tut heiliger als der andere. Nee, wenn du ein Problem hast, hast du ein Problem, dann sag es dem Herrn. Bitt vielleicht einen Bruder, sag, hey, Bruder, ich habe ein Problem. Ich brauche Hilfe. Ich will Jesus ähnlich sein. Das passt nicht zu ihm in meinem Leben.
Eins haben wir noch hier, Vers 42. Ferner mache ihnen leinerne Beinkleider, um das Fleisch der Blöße zu bedecken. Von den Hüften bis zu den Oberschenkeln sollen sie reichen, also Unterhosen, Boxershorts im Wesentlichen. Und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen oder wenn sie an den Altar herantreten, um den Dienst im Heiligtum zu verrichten, damit sie nicht eine Schuld auf sich laden und sterben. Das ist eine ewige Ordnung für ihn und für seine Nachkommenschaft nach ihm. Also im Gegensatz zu den heidnischen Priestern, die oft ihre Nacktheit präsentiert haben, heidnische perverse Götzendienst war das oft Teil davon, Gott möchte, dass wir rein und anständig sind. Praktische Anwendung für uns heute, vielleicht vor allem auch an die Priesterinnen unter uns, kleidet euch nicht so wie die Heidinnen, wo der Trend oft dahin geht, gewisse Körperpartien zu betonen und hervorzuheben, statt sie zu verdecken. Das ist für uns Männer nicht heil, das ist auch für euch nicht wirklich heil. Unser Ziel ist es, Gott zu ehren, einander zu ehren, aufzubauen, zu beschützen, aufeinander Acht zu haben. Wir wollen Licht sein für Jesus. Für uns alle als Anwender Unterwäsche war in aller Regel nicht sichtbar. Also hier am Bild ist es nicht sichtbar, gell? Ist auch wieder wichtig, dass unser unsichtbares privates Leben heilig ist. Wir sind so oft besorgt über unseren Ruf, das, was andere über uns denken. Aber viel wichtiger ist, was er über uns denkt. Er ist die wichtigste Person im Universum. Was Gott wichtig ist, ist unser Charakter. Das heißt, das, was du wirklich bist. Wer du wirklich bist, wenn dich niemand sieht, außer ihm. Was du denkst im Verborgenen. Das ist ihm wirklich wichtig. Wir leben nicht vor den Menschen, wir leben vor Gott. Deswegen wollen wir ein reines Herz vor ihm haben. Heilig sein für niemand anderen als für ihn zum ersten Mal. Nicht um gut dazustehen und dass die Geschwister in der Gemeinde sagen, boah, der Günther ist aber heilig. Ja, weil sie mich nicht wirklich kennen. Nee, sondern für ihn. Ich sage, Herr, ich will dir gefallen. Ich will dir eine Freude machen. Ich will dich lieben. Das ist mein Gottesdienst. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem Petrusbrief, 1. Petrus 1, Vers 13. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Hat man letztes Mal auch gesagt, stark in der Gnade, in dieser weißen Weste, die Jesus euch gebracht hat. Zuversicht zu Gott. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Und Vater, darum bitten wir dich um Füllung mit deinem Geist, Herr, um deine Kraft. Herr, dass du in uns und durch uns wirkst, dass du uns heiligst, Herr. Aber wir wollen dir sagen, ja, wir wollen das zulassen, dass du das tust in unserem Leben. Wir wollen uns dir hingeben, wir wollen uns dafür entscheiden. Nicht nur, dass wir heil sind und andere heil sind durch uns, sondern vor allem, dass du Ehre bekommst, dass du Freude hast an uns. Vater, hilf uns einfach, so ausgerichtet auf dich zu leben, jeden Tag und jeden Tag verfügbar zu sein.